Mein heutiger Gast ist der Schlager-Titan. Er ist in Nordhorn geboren und aufgewachsen. Er hat als junger Mann den Sprung ins Showgeschäft geschafft und behauptet sich dort seit über 50 Jahren als erfolgreicher Sänger und Moderator. Wie schafft man das? Wir blicken hinter die Schlagzeilen mit Bernhard Brink.
Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Grafschafter Nachrichten mit Steffen Burkhardt und Menschen aus der Region.
Moin Bernhard, herzlich
Guten
willkommen.
Morgen. Ich bin ein Mensch aus der Region sozusagen.
Das kann man wohl sagen. Du bist Nordhorner durch und durch, hier geboren und aufgewachsen, lebst seit 50 Jahren in Berlin, aber schön, dass du immer wieder hier bist in deiner Heimat.
Immer wieder.
Wie gefällt dir Nordhorn heute?
Ja gut, hat sich natürlich viel verändert im Laufe der Zeit und die Abstände sind natürlich größer geworden. Als ich damals 72 nach dem Abi zum Studium Jura nach Berlin gegangen bin und die Plattenfirma auch da, die Hansa, eben da war, und da war es natürlich ein Riesenschritt für den kleinen Brinki. Für meine Eltern war es ein Riesenschock, dass ich so weit weg bin. Und inzwischen natürlich hat sich Nordhorn gewaltig verändert, weil am Anfang bist du natürlich immer wieder mal schnell alle 14 Tage alle oder jede Woche erstmal nach Hause gefahren. Dann wird es 14 Tage, dann wird der Abstand immer größer, ganz normal. Und natürlich im Laufe der Zeit war es natürlich nur Weihnachten, dass du hier warst, futtern bei Muttern damals. Und das war natürlich eine wunderbare Zeit. Und ich muss sagen, Nordhorn hat sich natürlich wirklich unglaublich verändert. Was hier alles zugebaut wurde und natürlich die Fußgängerzone in der Stadt. Aber das ist der Zahn der Zeit, das ist normal, dass sich so viel tut. Und insofern bin ich sehr froh, dass ich wiedererkenne und immer wieder mal da bin, um dann den Anschluss nicht zu verlieren. Aber der Abstand ist natürlich logischerweise ein bisschen größer geworden, aber ist halt mein Geburtsort. Insofern habe ich natürlich nur positive Gefühle für Nordhorn.
Du erzählst das auch immer wieder, ne? In deiner Autobiografie oder in anderen Podcasts, ne? Der Junge aus Nordhorn.
Natürlich.
Das erzählst du immer wieder und hat schon den Eindruck, so ein bisschen Stolz auch, ne? Aus so
ja, Ort das ist einfach eine wunderbare Kleinstadt, 50.000 Einwohner mit Eingemeindung, mit allem Holländischen. Und ich schaue immer in Talkshows, ich bin eine halbe Hollander, Schuhteller mit Blattbroten von Mimore und so, ne? Das ist dann schon eine schöne Sache und ist weit weg, also quer durch Deutschland halt eben. Und natürlich ist Berlin heute mein Bezug, logischerweise, weil ich da lebe und natürlich die Branche von Berlin ein bisschen einfacher zu beackern ist, sag ich mal so.
Du bist gestern schon angereist, glaube ich.
Ja.
Wie ist denn das
wegen
so?
Wegen der Familie eben auch, ne? Und also wegen auch Nordhorn sofort wieder aufsaugen, ne? Das war klar.
Kannst du denn hier so einfach durch die Stadt spazieren oder erkennen die Leute dich permanent?
Das ist schon überall. Man kennt das inzwischen. Inzwischen war ich ja ganz, ganz oft auch letzte Zeit wieder hier. In der Kirche habe ich dreimal gesungen. Das war sehr schön. Im Kapitol jetzt, letztes Jahr zum ersten Mal zwei Tage hintereinander. Jetzt machen wir dieses Jahr das wieder am 18. und 19. Oktober. Die Nordhorner freuen sich und gut, das Ende der Karriere von Herrn Brink ist ja auch durchaus in Sicht, sage ich mal. Noch nicht da, aber eben die Zeit vergeht und ich mache das Ganze ja im nächsten Jahr 55 Jahre. Also da haben wir echt was zu feiern und ist natürlich eine lange Zeit.
Ja, Wahnsinn. Und du bist auch häufiger inzwischen wieder hier. Gibt es immer mehr Konzerte, immer ausverkauft, total gefragt.
Sehr erfreulich, ja.
Wie war deine Kindheit und Jugend hier in Nordhorn? Wie hast du die Zeit hier verlebt?
Wunderbar. Mein Vater kam ja nach dem Zweiten Weltkrieg aus russischer Kriegsgefangenschaft und hat dann als Architekt so halb Nordhorn, sag ich mal, aufgebaut mit Einfamilienhäusern. War ein richtiger Workaholic. Mittagsschlaf war dann genau getaktet.
Da musste Brinki still sein.
Da mussten wir still sein. Essen war pünktlich und so weiter. Das war die Zeit einfach eben. Und das hat mein Vater auch voll durchgezogen. Hat dann toll gearbeitet. Und man kann da wirklich heute sagen, mit Bewunderung, wie fleißig der eben war. Und die Kinder, also meine Schwester Sonja und mir, soll es einfach mal besser gehen. So haben unsere Eltern gedacht. Und das haben sie auch gut hingekriegt. Und insofern kann man da nur glücklich sein. Und die haben alles dafür getan. Und es war natürlich eine andere Zeit. Ich bin 52 geboren, in die Zeit des Wirtschaftswunders, des aufstehenden Deutschlands, wieder nach dem Zweiten Weltkrieg reingewachsen. Und das war natürlich wunderbar. Ich hatte eine völlig tolle Jugend. Und das Einzige war die Schule, die mich genervt hat. Weil ich auch sehr ein bisschen faul auch war und die Schule mich nicht ganz so begeistert hat und insofern natürlich immer ein Kampf war und dann haben sie mich dann beim Vorabitur mal hängen lassen. Die Lehrer haben sich abgesprochen, weil ich immer noch am Tennisplatz war und haben sich abgesprochen, der ist ein bisschen unreif und im Nachgang. In dem Moment natürlich, wenn du die 12. Klasse wiederholen musst, weil sie sich da ein bisschen abgesägt haben. Im Nachgang war dann das erste Halbjahr der 12. Klasse bei der Wiederholung, der schönste Zeitraum meines Lebens. Ich habe zum ersten Mal Ehrgeiz bekommen und habe dann das Abi, war ich von 16 Jungs, wir waren ja mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig. und waren nur 16 Jungs. Und ich war so nicht abstiegsgefährdet, aber auch mit Europa League und Champions League war nichts. Ich war mittendrin, so an 9. Stelle. Und man hat mich in Ruhe gelassen dann. Und ich habe dann, das 13. Schuljahr war für mich mit das schönste Jahr überhaupt. Ich kann heute nur sagen, wenn jemand mal ein bisschen Ärger hat da, dann nicht verzweifeln. Im Nachgang ist vieles, was bescheiden angesehen wurde, später ganz schön. Und insofern muss ich sagen, war das eine gute Zeit zum Schluss.
Und du hast es geschafft. Du hast am Ende
und hab dann Abi gemacht, dann genau, und bin dann zum Jurastudium nach Berlin gegangen, natürlich damals, weil durch einen Zufall bin ich in Berlin gelandet bei der Plattenfirma Hansa. Eine tolle, lange Geschichte mit meinem Onkel Hans.
Lass uns da einen Schritt zurückgehen, tatsächlich. Gerne. Ne? Du sagst gerade ein bisschen unreif. Wie kommt der kleine Bernhard in Norton auf den Gedanken, Schlagersänger werden zu wollen? Also das liegt ja nun nicht gerade in der Familie oder ist so selbstverständlich, dass man sich dieses Ziel setzt.
War ja auch unglaublich, wenn man überlegt. Ich kam eines Tages damit an bei meinen Eltern, habe gesagt, so wie der Hitparade da, Gian Thomas Heck damals aus Norton, dann meine erste Ansage, ne? Da habe ich gedacht, da will ich auch hin irgendwann. Und die haben meine Eltern gesagt, ja, der spinnt, der Junge. Und dann gab es ja meinen Onkel Heinz Bettelmann, der in einer Drei-Mann-Kapelle die Teddys spielte. Und den habe ich überredet, komm mit deiner Quetsche, wir singen mal ein paar Lieder, die bekannt waren damals, wow, wow, Candy, da solche Sachen. Und habe ich dann nachgesungen und dann sagt er, Mensch, der singt wirklich gut. Und zu meinen Eltern, und der müsste eigentlich mal mit auf den Tanzboden zum Üben. Und das wollten meine Eltern natürlich nicht. Aber dann gab es eben einen Moment, als ich sozusagen hängen gelassen wurde in der Schule, gab es dann vom Vorabitur eine Reise nach Westendorf, Tirol. Und da arbeitete ein Kellner, der eigentlich in Berlin einem Künstlerlokal gearbeitet hat. Bei seiner Schwester hat er ausgeholfen in Westendorf. Und den habe ich ein Band mit meinem Onkel, wie gesagt, gehabt. Und das Band habe ich dann auflegen lassen. Und der hat natürlich sich umgedreht und gesagt, oh Gott, wer singt denn da? Ja, ich. Mhm. Da dachte erstmal, keine Gäste hier, können wir es laufen lassen? Weil die Schüler, meine Mitschüler wollten das mal hören. Und dieser Mann kannte den Manager von damals Michael Holm, Christian Anders, es fährt ein Zug nach nirgendwo und so. Und hat das wirklich mitgenommen und hat dann einen Vorsingtermin, ich mach's jetzt kurz, in Berlin besorgt. Und meine Eltern haben gesagt, aus berufenem Munde hört der Junge dann mal mit der Spinnerei auf, dass sie sagen, das klappt nicht, der ist nicht gut genug. Und haben gesagt, das Geld binden wir uns mal ans Bein mit dem Zug, dann nach Hannover mit dem Flieger, Pennheim damals rüber nach Berlin.
Über die DDR noch, genau.
Und so weiter und Hotel und sagte, dann ist das mal, hört der mal aus berufenem Munde, das wird nix. Dann ist das mit der Spinnerei vorbei. Und gut, das bin ich da Samstagmorgen sind wir wieder nach Berlin, von Berlin wieder zurück nach Norton. Waren zwei Nächte in Berlin. Und dann montags kam Anruf aus Berlin und ich war auf dem Tennisplatz natürlich wieder nach der Schule. Und da war meine Mutter ganz aufgeregt und sagte, pass mal auf, die haben aus Berlin angerufen, du sollst mal zurückrufen. Ich konnte gar nicht so schnell mit der Zolex nach Hause, weil ich natürlich aufgeregt war, was da kam. Da gab es einen ersten Zweijahresvertrag. Und da brach natürlich von meinen Eltern, brach eine Welt zusammen. Ich war natürlich nicht mehr zu halten. Nach dem Motto, jetzt von der wunderbaren Stadt Nordrhein auf nach Berlin, quer durch Deutschland. Und ja, so ging's los.
Ja, irre, ne? Also so eine Mischung aus Talent natürlich und Ehrgeiz und ich will das schaffen. Aber natürlich auch immer das Quäntchen Glück, dass dann die richtigen Leute im richtigen Moment den richtigen Kontakt herstellen.
Ich habe später dann erfahren, dass es ganz viele Leute gab, so die dann produziert haben mit irgendwelchen Leuten und haben dann Geld dafür genommen, dass du da überhaupt eine Platte machst. Also ich bin durch diesen absoluten Zufall an eine ganz hochseriöse Firma, da bin ich gelandet bei der Hansa. Das war die Firma Ariola damals überhaupt. Und das ist einfach natürlich ein unglaublicher Glücksmoment.
Ja. Aber auch ein Riesenschritt natürlich, ne? Ja. So aus der Schule Norton in dieses große Showbusiness, was ja sicherlich auch ein Haifischbecken immer sein kann. Aus Klein-Nordhorn in die Großstadt Berlin. Warst du da nicht hoffnungslos überfordert oder hattest du dieses Selbstbewusstsein zu sagen, Leute, jetzt bin ich da, jetzt setze ich mich hier auch durch?
Im Prinzip war ich überfordert, logischerweise, weil ich kam ja von der Straße in die Hitparade. 20 Millionen Zuschauer. Das ist ja
von 0 auf 100 wirklich.
Von 0 auf 100. Ich hatte keine Vorbildung auf der Bühne oder sonst was und stand plötzlich in der Hitparade, weil bei einer Feier lief mein erstes Lied, Bombenfest steht ein, boah, das ist unser Lied, lief dann da irgendwo und bei einer Feier, da hat dann der Redakteur der Hitparade hat, weil die immer natürlich ihre neuesten Sachen da gespielt haben, hat das gehört und sagte, wer ist das denn? Ja, ein ganz neuer Junge, sagte einer von der Firma aus Norton und so weiter. Ja, biete einen Mann bei der Hitparade, das was brauchen wir doch, das Lied ist ja schön. Ja, und so kam ich dann plötzlich ganz überraschend schon in die Hitparade rein und da war ich natürlich noch sehr überfordert und habe aber ordentlich gesungen, aber der Auftritt war natürlich, wie sagte unser Kanzler, Ex-Kanzler, als sie von Merkel abgewählt wurde, Herr Schröder, das war semi-professionell und ich habe es überlebt und dann habe ich weitere zwei Hitparaden gemacht, die waren auch nicht so dolle, aber dann kam ein Mensch in mein Leben namens Gerd Kämpfe, der sich dann meiner angenommen hat, hat gesagt, pass mal auf, Junge, du musst so viel lernen, wir müssen ein Programm zusammenstellen, was du da redest zwischen den Auftritten und zwischen den Liedern und so weiter und dann Programm müssen wir zusammenstellen. Und das hat er mit mir gemacht, geübt in der Diskothek richtig. Und dann gab es eben zur vierten Hitbar, da hat auch der Truk Brandt, der war damals der Regisseur, ein sehr boshafter Mensch und der war nicht ganz ohne. Der hat dann gesagt, Mensch, was ist denn, das ist dieser Brink, ist das der, diese Gurke da von den letzten Auftritten, der ist so eine Metamorphose vorgegangen, das ist ja viel, viel besser geworden und so weiter, weil ich einfach live aufgetreten bin, ich habe so viel Erfahrung gesammelt und das war natürlich ein ganz wichtiger Schritt dann.
Und dann wirklich auch erarbeitet, ne? Ja. Dass man dann hochkommt.
Ja, da war der Kämpfer auch sehr wichtig. Das war wirklich ein Junge, der intelligent war, der sagte, pass mal auf, du musst echt viel lernen, aber Talent hast du und so kamen wir dann zusammen.
Gab es so den einen Moment, wo du gedacht hast, ich glaube, ich schaffe das wirklich, das ist jetzt mein Durchbruch?
Ja, ich habe dann natürlich auch dran geglaubt, weil ich habe mich ja nicht so schlecht gesehen bei den ersten Sendungen. Ich war ja froh, dass ich überlebt habe und habe dann eine Entwicklung gesehen und singen konnte der Brink halt einfach. Das haben dann auch die Fachleute festgestellt. Und dann war natürlich mit Ich höre ein Lied, hieß das Lied, das vierte, die vierte Hitparade. Das war ein Auftritt, der war schon, wo der Truk Brandt sagt, der macht Karriere. Und das war dann schon für mich ein Durchbruch, wo dann der Vertrag verlängert wurde und. Und dann kam Ich bin noch zu haben mit dem Pullover drauf und so. Da kam die Bravo an Freizeitmagazin, die wurden dann, hatten Interesse an Brinki. Und dann kam natürlich ein Riesenschritt nach vorne. Und das war dann wirklich der Durchbruch. Und dann kam wunderbar ein Titel am anderen. Alles braucht seine Zeit. Liebe auf Zeit. Freien abgebrannt. Ich wäre so gern wie du. Da ging's, flutscht es. Einfach die 70er Jahre waren unglaublich.
Sagst du ja auch, ne? Singen konnte er, ne?
Ja.
Und das hast du ja auch richtig gelernt. Ich glaube, bei einer Opernsängerin in Schüttorf.
Habe ich heimlich gemacht, bin mit der Solex da hingefahren. Das hat meine Mutter irgendwann mitbekommen, weil das ganze Taschengeld war immer weg. Und hat meine Mutter mir auch Geld zugesteckt, weil sie das toll fand, dass ich sowas machte, dass ich so geglaubt habe. Und das habe ich dann gemacht, so atemtechnisch und blühü am Klavier und so weiter alles. Das war sehr spannend und ich habe da wirklich eine Menge gelernt und das fand meine Mutter sehr gut. Und dann haben meine Eltern gesagt, komm, das wollen wir ruhig auch unterstützen. Aber dann geglaubt natürlich, dass aus dem kleinen Brinki aus Nordhorn was wird, haben natürlich in dem Moment auch noch nicht.
Ja. Was wäre denn aus dem kleinen Brinki aus Nordhorn geworden, wenn das mit der Schlagerkarriere nicht geklappt hätte? Was wärst du heute?
Ich wäre wahrscheinlich Anwalt geworden. Ich habe ja Jura angefangen und habe dann die ersten AG-Scheine gemacht. Da war mehr so Anwesenheit und dann, als es ans Eingemachte ging, die großen Strafrecht und so weiter und bürgerliches Recht und wieder, das heißt, da war ich dann weg.
Also Kanzlei hier in Nordhorn oder wo auch
immer. Weiß ich gar nicht, ob ich vielleicht in Berlin verendet wäre. Oder ja gut, wenn es ganz schief gegangen wäre, wäre ich vielleicht zurückgekommen, weiß man nicht. Gott sei Dank, diese Frage möchte ich auch nicht beantwortet wissen.
Stand auch im Raum, dass du mal Tennisspieler wirst? Also Tennis ist ja deine große Leidenschaft.
Ja, Fußball habe ich gespielt in Nordhorn. Das war wunderbar. Bei Vorwärts angefangen als kleiner Steppke, dann bei Sparta. Und dann Weiße Elf, das war die beste Mannschaft, muss ich sagen, in der A-Jugend. Da waren richtig gute Fußballer. Ich war so immer zwischen 7 und 13, also mal auf der Bank, mal Einwechselspieler und auch mal Stammspieler. Da waren einfach, ich war nicht der Blutgrätschenjunge, sondern körperlich, das war Fußball schon, das war damals, wenn wir so in Sörgel und so gespielt haben, Werlte und so, da waren schon, kam schon Klopper auf den Platz und wir hatten zwei wirklich sehr gute dabei, die zum erweiterten Nationalmannschaftskreis gehörten, der Holtkamp und der Wojciechowski. Der Wojciechowski war so ein kleiner Dribbler, wirklich, und dann, wenn gegen Eintracht Nordhorn, da war immer schon auch so Höttges-Typen oder Berti Vogts-Typen, die ihm einmal auf die Socken getreten haben, damit er schon mit Respekt hat. Und der Holtkamp war ein großer Kerl und so robust war ich nicht. Also Tennis war mir dann lieber und habe aber leider mit 14, also erst später zum Tennis gefunden, weil ich gelangweilt war, meinen Eltern im Harz rumspaziert und fand ich natürlich langweilig und habe dann einen Tennisplatz gesehen und hat ein Trainer nach den ersten Stunden gesagt, gehen Sie mit dem Jungen in den Verein, der hat ein Riesentalent zum Tennisspielen. Und dann wurde dann auch sukzessive immer besser und so war ich bei Sparta hier in Nordhorn und das hat dann riesen Spaß gemacht und bin dann sehr schnell vorangekommen. Damals war ja auch der Tennissport noch ein bisschen elitärer und aber zum Profi jetzt nicht gereicht, da hätte man mit 5 Jahren anfangen müssen, nicht mit 14.
Aber es hat ja zum Schlagerstar gereicht. Und
ja, ich spiele heute auch noch bei den 70-Jährigen, das darf man gar nicht sagen, wie alt man schon ist, ja bei den 70-Jährigen in der höchsten Liga in Deutschland, in der Regionalliga, dazu hat es dann gereicht, aber die Zipperlein wäre natürlich auch ein bisschen mehr. Ich sage ja, in meinem Alter werde ich immer schneller müde, schneller beleidigt, schneller betrunken.
Du hast vorhin erzählt, dass du, dass deine ersten Auftritte in der Hitparade, naja, so semi-professionell waren. Ja, du bist ja nicht ins kalte Wasser geworfen worden.
Ja.
Wenn du jetzt so zurückblickst, gab es so Momente, wo du im Nachhinein sagst, oh Gott, das waren so meine peinlichsten Bühnenmomente oder auch vor der Kamera, wo du sagst, oh Gott, das war richtig in die Hose.
Dann gab es natürlich immer Auftritte, wo du sagst, Technik war grauenvoll, weil damals war die Techniker, wir haben ja zum Teil aus Wohnungen die Lautsprecher rausgerupft, aus Privatwohnungen, weil die Technik gar nicht so weit war. Das war eine ganz andere Zeit. Dann werde ich nie vergessen, dass ich mit dem Gerd Kämpfe, mit dem Manager unterwegs war und da waren noch die ganzen großen Uher Bender, wo die ganzen Lieder drauf waren. Und da war eine Dame, die hatte einen sehr üppigen Busen Und die lehnte sich ein bisschen weit nach vorne und der Kämpfe guckte nicht aufs Band und da hat die eine Kohle umgeschüttet aufs Band. Da waren wir mit 2, 3 Föhnen, waren wir beschäftigt, um die Bänder wieder trocken zu kriegen, mit der Auftritt eine Stunde später weitermachen zu können. Das sind natürlich so Sachen, die vergisst man nie, das ist ganz logisch. Und natürlich ein Hitparaden-Auftritt auch mal, als ich da saß, aber da war ich schon sehr routiniert und hab dann ein Lied gesungen, Hab ich zu viel verlangt, und da saß die Nationalmannschaft der Deutschen auf dem Weg nach Argentinien da drin mit Uli Hoeneß und Rummenigge und so weiter. Und ich hab so vor mich hingeredet, warum bist du verlegen, willst du mich nicht sehen? Mir fiel einfach die nächste Zeile nicht ein. Und das ist ja, wenn
der Horror eines
Jahres. Und die erste Schweißperle kommt, weil die Ansage von Heck, Start Nummer 6 war schon, ich war 7 oder sowas. Ein Name, den kennen Sie inzwischen, meine Damen und Herren, Dieter Thomas Heck und so, ne? Und ich sag, scheiße, hoffentlich fällt dir diese Zeile ein. Und dann sagst du, ja, dann bist du schon so routiniert, sagst, okay, beim Singen, wenn das Playback läuft, fällt das schon ein. Und die Zeile, die fehlte, war, warum wirst du verlegen, willst du mich nicht sehen? Du suchst krampfhaft nach Worten. Das, was mir gerade passierte, das fehlte mir. Später ist mir aufgefallen, ich bin nicht eingefallen in dem Moment, hab dann die nächsten Zeilen, bis nur die Takte ein bisschen verteilt. Mein Produzent hat wohl gesagt, war da nicht mehr Text oder was, aber haben es gar nicht so gemerkt. So viel Routine hatte ich schon.
Ich wollte sagen, das ist dann natürlich aber Profi, ne?
Da war natürlich schon spielen, dann, ne? Das war auch schon 76, da war ich schon ein paar Mal mehr drin. Ja. Und da hatte ich schon die ersten guten Auftritte gemacht da, ne? Und aber das wäre beim ersten Mal eine Katastrophe gewesen.
Ja, da wären wir wahrscheinlich komplett raus gewesen.
Ja, das glaube ich auch.
Andersrum, was waren so aus deiner Sicht so die absoluten Höhepunkte deiner Karriere, wo du denkst, so, das sind so diese absoluten Glanzpunkte, an die du dich super gerne erinnerst?
Ja, ganz, ganz stramm natürlich. Ich bin dazu haben, was ich vorhin erwähnt habe, mit dem Pullover, wo dann Bravo, Freizeitmagazin Interesse hatten und ich wurde Nummer 4 gegen Howard Carpendale und Gunter Gabel, wer war alles dabei, Manuela und wer alles dabei war damals. Und dabei beim nächsten Mal war ich vor Chris Roberts Nummer 1 in der Hitparade, ich bin da zu haben, weil plötzlich ich ein Teenie-Bumper war für die jungen Mädels und das war natürlich ein Highlight und da ging es ja ganz steil bergauf dann in den 70er Jahren. Das vergisst man natürlich nie.
Inzwischen bist du der Schlager-Titan. Das ist natürlich ein super Titel. Ne? Du stehst in einer Reihe mit dem Pop-Titan Dieter Bohlen, mit dem Torwart-Titan Oliver Kahn.
Das war meine Idee sogar.
Wollte ich gerade fragen, wie kommt das her?
Ja, wir haben ein Album gehabt und ich habe dann immer gelesen vom Pop-Titan Dieter Bohlen, mit dem ich ja viel zu tun hatte dann, gerade in den 70er Jahren, als er noch völlig unbekannt war. Ja,
da reden wir gleich auch noch.
Ja, und das war sehr lustig und habe gesagt, Mensch, Pop-Titan, dann der Torwart-Titan Oliver Kahn, genau wie du schon sagst. Und habe ich gesagt, Mensch, dann das nächste Album nehmen wir Schlager-Titan. So, ich habe gedacht, das kriegst du auf die Ohren. Das kann vielleicht Wolfgang Petri machen, der gerade Stadien füllt und alles. Aber es war gar nicht so. Die haben gesagt, ja, wer so lange dabei ist, über 40 Jahre, oder das ist ja alles damals, das ist ja alles wunderbar und alles haben das hingenommen. Und das hat sich dann verselbstständigt. Und ich habe mit riesen Widerspruch gerechnet, um ein bisschen Reibung zu erzeugen. Dachte, ich mach's das mal. Und das war gar nicht so. Das wurde dann hingenommen. Und dann kam Florian Silbereisen und Zarella und wie sie alle heißen, auch damit an, der Schlager-Titan. Und so hat sich das plötzlich verselbstständigt.
Also ein sehr gelungener PR.
Ja, das war einfach ein überraschender Erfolg, sag ich mal, ja.
Ja, aber spricht natürlich auch dafür, dass die Leute sagen, ja, das ist er auch, ne? Weil du so lange so erfolgreich bist.
So haben die das hingenommen, ganz klar. Der kann sich klar nennen, weil er ist so lange dabei, kontinuierlich. Ich stehe ja nicht für einen Rausreißer nach oben und dann wieder weg, sondern ich habe viele an mir vorbeifliegen sehen, oder viel weniger an mir vorbeifliegen sehen, als auf dem Weg zurück an mir vorbei wieder runter, nach dem Motto. Weil ich immer irgendwo vorne mit dabei war, aber eben nicht diesen Nummer 1 Hit hatte, der dann wochenlang in den Charts oben war. Sondern hab dann, und dann waren wieder einige, die One-Hit-Wonder, Bino ist das beste Beispiel mit Mama Leone damals, es hat die Leute nur dieses Lied interessiert, danach hat kein Mensch interessiert, was er noch macht. Und das ist mir erspart geblieben. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, auch die besondere Leistung, ne? Über so einen langen Zeitraum sich zu halten und sich.
Gibt's auch kein Rezept. Das ist auch ein bisschen Glück, das ist natürlich alles, aber ein Fleiß. Aber ich habe mich auch immer wieder versucht zu erneuern, im Sinne von, dass ich gute Produzenten hatte, die Ideen hatten und habe dann über Ideen nachgedacht. War immer auch ein bisschen modern im Schlagerbereich. Also dieses, jetzt stand sie da, kannst du mit 70 Jahren nicht mehr singen. Ich stand da am Strand und sie, 17 Jahre, himmelte mich an. Das ist ja alles Blödsinn. Du musst ja auch ein bisschen der Entwicklung wirklich dann Rechnung tragen. Und das habe ich gemacht natürlich auch.
Ganz kurz zurück zu Dieter Bohlen, zum Pop-Titan, der übrigens in diesem Sommer hier in Nordhorn auch ein Konzert
hat. Ja, ich weiß. Ja, ja.
Mit dem hast du ja so deine ganz eigene Geschichte. Wie hast du den damals kennengelernt?
Dieter war bei einem Verlag und hat Titel geschrieben und dann hat er mich ausgeguckt als den, der in der Hitparade sehr erfolgreich war in 70er Jahren und hat gesagt, da will ich jetzt eine A-Seite. Mega hammermäßig und so Dieter, ne? Und er hatte mich angerufen nachts, es hat einen Titel geschrieben ohne Ende und war ganz fleißig, muss ich echt sagen. Da nachts um 3 kam Band und also es war schon eine Zeit, es gab kein Handy und so, gab's ja alles gar nicht, aber der war immer wirklich fleißig dabei. Und da haben wir auch 6 Lieder zusammen gemacht. Es reichte immer nur, damals gab es, da muss man jungen Menschen erklären, eine Schallplatte. Nach Schellack gab es Vinyl und da gab es eine A-Seite und eine B-Seite. Und es hat für ihn immer nur gelangt, mit meinen Texten und seiner Musik auch für eine B-Seite. Und das hat ihn natürlich tierisch genervt. Und dann kam er irgendwann, kam dieses Ding, werde ich nie vergessen, wo er sagte, du, hey Bernhard, du weißt du und so. Und kam dann an und mit Thomas Anders, der ein erfolgloser Schlagersänger war, und
hat immer später Modern Talking.
Hat dann Modern Talking angefangen. Ja, genau, Modern Talking angefangen. Und ich werde nie vergessen, wie You're My Heart, You're My Soul, gerade der erste Erfolg, dann lief das so los und ich war auf dem Schiff, irgendwo, da spielt eine Band und dann lief der Dischockey, hat dann in den Pausen immer gespielt und dann lief You're My Heart, You're My Soul. Und ich denke, sag mal, das Lied You're My Heart, You're My Soul lief wieder 3. Mal. Das ist ein geiler Titel. Und ich fand den hatten sie mir angeboten, dass ich das auf Deutsch machen sollte. Hab das Ding überhaupt nicht erkannt, habe gesagt, so ein langweiliger, blöder Titel. Und dann hört der 3., 4. Mal auf dem Schiff an dem Abend und sagt, Mensch, geile Nummer eigentlich, was war das nochmal gleich? Und dann fiel mir das wieder ein, oh Scheiße, das hast du abgelehnt, das ist dieser Titel von Dieter mit dem Thomas Ander. Das kann aber nicht wahr sein. Da war ich hinterher, da hat es aber Mary Rose schon, glaube ich, hat das gemacht, du bist stark nur und so weiter, ein anderer Titel. Und ja, so läuft das manchmal. Und dann ging das durch die Decke mit dem Ding, weil er einen sehr eigenen Sound erfunden hatte und sehr gut gemacht, wir müssen gar nicht reden. Ja.
Es hält sich ja hartnäckig die Geschichte, dass Dieter Bohlen mal dein Chauffeur gewesen sein soll. Das ist so halbrichtig, glaube ich.
Nein, das ist so, ja, halbrichtig ist gut gesagt. Dieter Bohlen hat 2 Bücher geschrieben. Und im ersten Buch war lustig. Und da hat er geschrieben, er hat als Fahrer, weil er hat mich öfter wirklich in Hamburg gab, sagen wir so einen Flieger von Berlin nach Hamburg, eine halbe Stunde, hat mich am Flieger abgeholt und hat mich hingefahren zu Auftritten. Das hat er gemacht, weil wir dann gesprochen haben über Lieder und so weiter. Und da hat er einfach in seinem Buch geschrieben, ja, angefangen habe ich eigentlich als Fahrer von Bernhard Brink. Das hat sich dann auch ein bisschen verselbstständigt, haben wir lustig zur Kenntnis genommen. Und im 2. Buch hat er alle möglichen Sachen denunziert. Also auch so Gespräche, private, Eva Herrmann hat sich damals aufgeregt und. Und da haben wir gedacht, Mensch, da müsste man Dieter mal die alten Demos, hat er immer so drauf genölt, weil singen konnte er nicht richtig. Und hat er gesagt zu Luis Rodriguez, mach du mal weiter draus und so weiter. Und diese Bände hatte ich ja alles zu Hause. Und da haben wir gesagt, jetzt verarschen wir Bohlen mal. Und haben daraus gemacht, Bohlen mein Fahrer, ein Hörbuch. Ja, weil er gesagt hat, er hat als Fahrer, er war natürlich nicht angestellt, sondern er hat einfach mich da ein paar Mal gefahren und hat da selber gesagt, ich war als Fahrer von Bernhard Brink angefangen. Und so haben wir das dann gemacht und da gab es ein Hörbuch und da war ich bei Kerner 20 Minuten lang über diese Geschichte mit Bohlen, mein Fahrer. Da wurde ein Titel eingespielt, ein altes Demo, wo er drauf gesungen hätte beinahe, weil er keine Gesang war. Und da war schon nachts die einstweilige Verfügung vom Anwalt da, dass man das nicht mehr spielen durfte. Also Dieter war nicht sehr humorvoll in dem Punkte, aber es war eine lustige Zeit. Und wir haben uns mal wieder getroffen bei Florian Silbereisen im Sommer in Kitzbühel, haben uns, glaube ich, gefühlt 20 Sekunden lang die Hand gegeben. Mensch, Bernhard. Und da habe ich noch gesagt, du, lass mal wieder Tennis spielen. Nee, da verliere ich ja wieder. Nee, mega scheiße und so. Ne?
Aber nun, ihr habt beide euren Weg gemacht. Ja, Dieter Bohlen im Pop-Bereich und du im Schlagerbereich. Warum eigentlich Schlager? Warum liebst du den Schlager so? Du hättest ja auch irgendwann mal wechseln können in einen anderen Bereich.
Ich hab da angefangen, dann war ich ja so erfolgreich, dann konnte ich ja nicht mehr wechseln. Ich mache auf der Bühne heute mit Bands und englische Sachen, Beatles und sowas, alles ganz gerne. Aber das hat sich einfach so ergeben. Damals war Schlager auch einfach angesagt, die Hitparade war die Institution. Ich habe bei meiner Mutter immer die NDR Schlagerparade gehört und habe dann mitgesungen und so weiter. Das hat sich einfach so ergeben. Das kann ich gar nicht planen. Ich fand's gut. Und fand das toll und hatte dann immer die geilen Lieder, die da irgendwo liefen, die besten rausgesucht. Fand auch Heintje ganz toll, diese Stimme von dem damals und so weiter. Und das hat sich einfach so ergeben. Aber ich war immer offen. Also ich fand Stones damals auch toll, war ein totaler Beatles-Fan. Bee Gees fand ich klasse, Kings, Dandy und solche Sachen. Und das habe ich super gern gehört. Und das waren ja auch viele Schlager auf englischer Sprache. Haha, Set the Clown, solche Sachen. Oder My Baby, Baby, Bala, Bala, Wulle, Bulle. Und was die ganzen alten Dinger, wonach dann Schinken, wo wir getanzt haben. Das waren alles Schlager, Ballermann-Schlager zum Teil in englischer Sprache. Nur, dass sie immer für besser gehalten wurden, weil sie in englischer Sprache waren. Und das war für mich immer die mieseste Ausrede, zu sagen, das ist ja besser, weil es in Englisch ist, weil man es nicht versteht. Das war für mich dämlich.
Und der Erfolg für dich war ja auch da. Was macht denn so einen richtig guten Schlager aus? Was muss der haben, damit der gut und erfolgreich ist?
Ja, dass er hier reingeht und links wieder raus und so weiter. Aber das kannst du nicht. Es gibt da erkennen, das ergibt sich auch. Meine Atemlos war plötzlich geklaut von Jürgen Markus, ein Festival der Liebe, oh, ho, aha und sowas. Und im richtigen Moment ist das plötzlich ein Riesenhit. Dann kommt dieses Konstrukt Helene Fischer, dieses süße Mädchen dazu, die einfach, das passte einfach alles. Das muss einfach passen, da muss auch Glück haben. Ich werde nicht vergessen, Matze Reim, beste Beispiel, wir haben zusammen produziert und er wollte immer selber singen. Und da liegt ein Titel, Verdammt, ich lieb dich. Ich sag, Mensch, Matze, wenn du jemals Erfolg haben willst und überhaupt als Sänger, den musst du nicht irgendwo anbieten, dann musst du selber singen. Ich hätte es immer ein bisschen geklaut. Damals ging das nicht, da war ich zu schlagerhaft für diese Nummer, die war ja eher ein bisschen Westernhagen, Grönemeyer, Touch und so weiter. Verdammt, ich lieb dich, bist angerockt. Und sag ich, Mensch, dich kennt ja keiner. Du bist ja ein Typ, auch mit deinen Falten, mit deinem kernigen Ausdruck. Du kannst das singen, das ist, weil keiner dich vergleichen wird. Und da hat es rausgebracht, wirst nicht reden, was daraus geworden ist.
Durch die Decke.
Nummer eins, ja. Und in meinem Auto, ich hatte einen schönen Sportwagen und hatte eine tolle Anlage drin, da saß der Bernhard Brokamp, der Redakteur der Hitparade damals, um vom großen Preis im Auto, die Geschichte erzählt er auch selber, dass er ohne Brinki gar nicht so weit gekommen wäre. Und hat dann, habe ich gesagt, pass mal, ich tu dir mal gefallen, weil der mochte Schlager bedingt. Wir waren befreundet, hat er mich immer reingenommen in Sendung und hat dann dieses Lied gehört. Ist das der, mit dem du da die Cigarillos gepafft hast? Da, ja, das ist mein Produzent, mit dem habe ich gearbeitet, mit Zerreim. Der singt das. Und der war ganz geflasht von der Nummer. Und innerhalb von 6 Wochen war er in beiden Sendungen drin. Und dann ging es mit der Hitparade durch die Decke. Und da war es ein Riesenerfolg.
Was muss man denn mitbringen, um, also was einen guten Schlager macht, ausmacht, das ist das eine, was macht den guten Schlagersänger aus? Was muss man mitbringen, um da erfolgreich sein zu können?
Leider muss ich heute sagen, Können ist keine Voraussetzung mehr für Erfolg, aber Können kann nie schaden. Das heißt, wenn du richtig singen kannst, ist immer von Vorteil. Aber es gab zwischendrin Slatko, es gab viele, wo du sagst, oh Gott, ich will gar keinen Namen nennen, die gar nicht entstanden werden in der Volksmusikszene. Wenn die Hitparade war, die ehrlichste Sendung überhaupt damals,
also live war.
Die war nicht nur live, sondern musste auch live singen. Mhm. Und ein Trupp Brands hätte gewisse Leute, ich werde wieder Teufel tun, keinen Namen nennen, hätte die gar nicht an den Start gelassen. Die hätte gesagt, sag mal, der kann ja gar nicht richtig singen. Wer singt denn für den heute? Hätte die als Regisseur rausgeschmissen und seinem Redakteur gesagt, da holen wir einen anderen her. Hätte er glatt gemacht, der Trupp Brands. Und das war eine andere Zeit. Und insofern, das kann man nicht ermessen. Das ist auch ein bisschen Glück. Das ist, du musst was dafür tun, Disziplin. Alles gehört dazu, dass du dich nicht gehen lässt. Figürlich, optisch, dass du Glück hast, die Haare sind noch da, auch mit 70 oder mit gut 70 und so weiter. Das ist auch ein Glücksfall. Also insofern muss ich ja sagen, da gibt's keinen vorgeschriebenen Weg. Du musst dein Ding gehen und dann funktioniert oder funktioniert nicht.
Der deutsche Schlager hat ja so auf und ab in diesen Jahrzehnten erlebt.
Immer.
Ne?
Totgesagt, immer wieder.
Ne? Und dann, ich denke so, Neue Deutsche Welle, die ja. Habe ich mal ein paar Jahre da unter, aber die war auch so schnell wieder weg, wie sie kam.
Ja.
So, ne?
Ja.
Wie steht's heute um den Schlager?
Wie steht's um Deutschland? Auch immer, wird auch sehr kritisiert, was zurzeit abgeht. Was in den letzten Jahrzehnten wurde viel versäumt und genauso im Schlager auch. Das Problem ist, dass bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten zum Beispiel, die Leute, die das Sagen haben, sind oft die Schlager nicht so mögen. Ja, das ist das Problem. Und das heißt, der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Das heißt, die sagen, negieren das Ganze, dass da Millionen gibt, Ballermann, Karneval, was singen sie? Schlager. Und wenn Akademiker die Nase rümpfen über Schlager, wenn sie besoffen sind, auf dem Tisch stehen, was singen sie? Schlager, weil sie Texte können. Er gehört zu mir und so weiter. Das ist verlogen, das kennen wir aber schon, diese Doppelmoral kennen wir schon seit Jahrzehnten, immer schon, auch 70er Jahren schon. Und insofern wird der Schlager immer wieder totgesagt, der wird nicht sterben. Aber jetzt ist natürlich gerade ein Zeitpunkt, wo gerade Fernsehsendungen, mehrere sterben, abgesagt werden und so weiter und dann wieder der große Abgesang auf Schlager wieder geht, aber der wird immer da sein, weil die Menschen das einfach mögen. Ist ein Kulturgut in Deutschland, das ist ganz normal. Und die Älteren oder die Jüngeren werden irgendwann mal älter und dann finden sie solche Softmusik dann auch wieder ganz gut. Es ist auch Geschmackssache, wirklich. Das soll auch jeder nach seiner Fassung glücklich werden und genauso soll man den nicht verteufeln, der einen anderen Geschmack hat.
Gibt's so junge Talente gerade, die du richtig gut findest, wo du denkst, boah, da wächst richtig was nach gerade?
Wenig, muss ich sagen, erstaunlich wenig, aber es wird auch nicht gefördert. Man denkt an die vielen Talente von The Voice, von DSDS, was dafür gute Leute wirklich gewinnen und dann verschwinden wieder, weil die Industrie keinen Atem mehr hat, keine Geduld mehr hat, kein Geld mehr ausgeben will für solche Leute. Aber im Schlagerbereich ist so ein Vincent Groß, den muss man wirklich mal erwähnen. Den habe ich ja erlebt schon vor einigen Jahren und da habe ich gemerkt, der ist bissig. Der hat mich wirklich erinnert, auch mal an mich. Selbst, dass er wollte und so weiter. Und der ist einer, der wirklich dahinter steht und brennt für seine Sache. Den erwähne ich ab und zu mal. Und Ekli war natürlich so ein Produkt, die Beatrice, die was konnte einfach und bei DSS auch gewonnen hat mit Schlager. Aber sonst, es kommt nicht allzu viel nach, weil die Chancen nicht mehr da sind.
Woran liegt das? Also ich denke dann so an Streaming, an künstliche Intelligenz, alles, was da gerade kommt. Macht
das ist ja was anderes.
Kaputt?
Das ist natürlich wieder was anderes, weil die Medienlandschaft hat sich völlig verändert. Als ich damals in die Hitparade kam, gab es ARD, ZDF. Da hat dann Papa hat auf die Sportschau verzichtet, weil Mutter und Tochter die Hitparade sehen wollten. Und dann kam im 1845, hier ist Berlin, dieser Thomas Heck und so weiter. Und heute gibt es natürlich 250 Sender, es gibt Netflix, die Leute. Und wenn ich dann diese wunderbaren Typen höre in Intendantenhäusern, Programmdirektoren, wir müssen jüngere Leute erreichen, die hören gar kein Radio mehr, die hören gar kein, die schauen gar kein lineares Fernsehen mehr, die sind im Internet unterwegs und so weiter, eben Spotify, früher gab es Schallplatten, CDs sterben gerade, weil es gar keine Autos mehr gibt, wo ein CD-Player noch drin ist, also gehen natürlich auf Spotify, Amazon und so weiter, also Streamingdienste, Downloads, das hat sich völlig verändert. Nur, dass die Plattenfirmen jetzt schön kassieren für alles und nicht weitergeben an die Autoren, beziehungsweise auch an die Künstler. Und das ist ein Riesenproblem. Da gibt es ja viele Prozesse jetzt von Grönemeyer, von allen möglichen Leuten. Und wir alle haben da ein Problem. Aber da haben die Plattenfirmen noch richtig abgeschöpft. Aber das ist natürlich eine Veränderung der medialen Landschaft. Und dadurch wird natürlich der Topf, wie ich immer sage, ist nicht größer geworden, aber die Hände, die reingreifen, viel, viel mehr. Und insofern natürlich wird es für jede Musikrichtung, der deutsche Pop ist ganz schwierig. Wir haben da Riesentalente mit Vincent Weiss, mit Oerding und so weiter, Mark Forster, die haben alle Riesenprobleme zurzeit, weil die Musik gar nicht mehr gespielt wird. Die Sender sind immer noch so Amerika-lastig und international-lastig. Die Sprache muss dann Englisch sein, was natürlich alles Blödsinn ist. Aber so ist das nun mal.
Ja, aber damit hängt es jetzt zusammen, ne? Dass es auch wirtschaftlich einfach schwierig wird. Am Ende muss man schlicht auch davon leben können, ne? Und gut leben können.
Ich sag ja,
dafür macht man es ja, ne?
So gesehen bin ich wieder dankbar für die Jahrzehnte davor. Ich bin in der schöne Moment der Geburt, also in die Jahrzeit noch reingekommen, wo man noch richtig Umsätze hatte, wo Schallplatten noch verkauft wurden, in der Woche zigtausend. Das ist ja heute alles vorbei. Insofern anfangen möchte ich heute persönlich mit dem Wissen, was ich heute habe, nicht mehr.
Gab es so Momente in deiner Karriere, wo du gedacht hast, oh Gott, das geht nicht weiter, ich muss mir was anderes suchen?
Das war nur mal kurz, als die Neue Deutsche Welle so extrem kam und die Industrie natürlich so doof war, wie sie manchmal sind, nur auf das eine Thema zu gehen und alles andere fallen zu lassen. Und das hat aber, wie du schon sagtest, ganz schnell sich wieder verändert. Und insofern muss ich sagen, war das natürlich ein schöner Wechsel wieder für uns. Plötzlich war schon wieder nach 4, 5 Jahren der Schlager wieder en vogue. Dann kam die sogenannte Volksmusik mit den ganz vielen Sendungen, mit Caroline Reiber, Marian und Michael und so weiter. Und wir waren wieder da mit Blond Wunder und was das, wie das alles hieß. Und das hat sich dann wieder verändert. Aber ich habe das ganz gut kompensieren können, weil ich natürlich durch die 70er Jahre ein gestandener Mann auf der Bühne war, mit Bands spielte und ein Programm von 1,5 Stunden, 2 Stunden füllen konnte, während natürlich solche Themen wie Neudeutsche Welle, die hatten alle nur 1 oder 2 Lieder. Das heißt, der Veranstalter musste viel Geld ausgeben, um 4, 5 solche Themen, überhaupt 10 Titel an den Start zu bringen, weil die alle nur wenig Repertoire hatten. Und das war dem zu teuer. So kam ich natürlich ganz gut durch die Zeit. Und dann gab es natürlich, wie gesagt, wieder den Wandel. Und dann waren wir wieder da. Und dann hat sich das eigentlich nie mehr verändert, dass das völlig weggebrochen ist. Nur das Leben ist immer eine Sinuskurve, musst du sehen, dass du den Hintern aus dem Tal immer wieder rauskriegst.
Und du hast dich ja auch breit aufgestellt immer. Du warst ja eben nicht nur Sänger, sondern zum Beispiel auch Moderator, Radio, Fernsehen. Und dass du quasseln kannst, hören wir ja gerade. Was macht eigentlich mehr Spaß? Reden oder singen?
Sowohl das auch. Ich möchte das eine, wollte ich immer tun, ohne das andere zu lassen. Mit der Moderation hat sich ergeben. Als nämlich nach der Wende konnten die neuen Programme im Osten ihre eigenen Leute nicht mehr sehen. Die hatten sie ja immer vorgeführt, wurden ja, die waren natürlich genauso begabt wie wir alle. Das war alles, also eine Ute Freudenberg singt gnadenlos gut, hat ja leider aufgehört. Und Frank Schöbel, die waren alle wunderbar. Und nur die waren im Westen nicht bekannt. Wir aber waren heimlich auf den Partys bekannt in den neuen Bundesländern. Und so haben wir ein neues Gebiet erobert, dass wir jetzt auch live auftreten konnten. Denn ich war ja als Westberliner nicht erlaubt. Ich hatte Westberliner Wohnsitz, Zweitwohnsitz nach Nordhorn. Und insofern im System von Erich Honecker, in 100 Jahren wird die Mauer noch bestehen, gab es das nicht. Also war das ein Riesenproblem. Und dann war mir natürlich sehr gewünscht. Und so habe ich das Schlagermagazin bekommen beim MDR. Zuerst beim Deutschen Fernsehfunk. Das war ja noch der Sender zu Ostzeiten, als gerade der Übergang war. Dann eben Mitteldeutscher Rundfunk, RBB und so weiter. Und dann habe ich da angefangen und dann gab es Rias Berlin, wo ich dann von Nero Brandenburg, einem der bekannten Moderatoren, dann geholt wurde fürs Radio. Und dann habe ich 30 Jahre Radio gemacht, 100,6 Privatsender in Berlin, der ganz Berlin aufgemischt hat damals, dann bei Spreeradio und dann zum Schluss bei Antenne Brandenburg 9 Jahre. So 30 Jahre und 32 Jahre Fernsehen. Also
und dadurch warst du natürlich auch immer präsent, ne? Also wie wichtig ist das auch in den Medien, dass das Gesicht, dass die Stimme eben auch einfach da ist und man sich eine Prominenz dadurch
aufbaut. Das war ein zweiter Bildungsweg sozusagen. Da waren 2 Säulen, die ich dann hatte. Und wenn das eine mal überlappt hatte, war das andere immer noch da. Das war sehr schön. Dann sind ja auch hervorragende Sendung entstanden, diese Jahressendung Schlager des Jahres, wo dann alle kamen, die auch mal beim MDR angefangen haben. Wolfgang Petri war immer da, auch in seiner besten Zeit. Andrea Berg ist immer gekommen. Das war natürlich ein Riesending, Aufriss, wunderbar. Es waren tolle Zeiten, ja.
Und du machst auch jeden Mist mit, ne? Also du gehst in Kochshows, obwohl du nicht kochen kannst. Du gehst zu Let's Dance, obwohl du nicht tanzen kannst. Also das gehört auch dazu, Showbusiness.
Naja, das ist eine Sache. Du weißt natürlich, wenn du bei Let's Dance antrittst und du weißt, da kommt der Alexander Klavs, der eine Musical-Ausbildung hat, der alles oder viel richtig gemacht hat in seinem Leben, mit dem neben dem Singen noch was anderes aufzubauen. Toller Junge nebenbei. Und die Tanja Schemko, die ihr Leben lang beim Eiskunstlaufen nichts anderes gemacht hat, als Choreografien auswendig zu lernen. Da weißt du, dass du als Tänzer nur minder Chance reich bist, also wusste ich natürlich, dass du über das Verbale, über die Show gehen musst. Dem ist ja auch genauso, ist es ja, so ist es ja auch gekommen mit Lambi, die Gefechte. Ich möchte gerne der Lambi-Quäler bleiben und so weiter. Das war das Prä, wo die ja noch erkannt haben, oh, die Leute mögen den Brinki, weil er sich selbst so verarscht und sich nie ernst nimmt. Und das war das Prä der Sendung. Insofern hat es überhaupt nicht geschadet. Nebenbei eine toll gemachte Sendung und das ist ein hartes Training. Das muss man ganz klar sagen. Aber Tanzen war nie so in mir. Ich wurde immer gehänselt, weil ich ja 17. Mai geboren bin und du wirst wissen, es gab immer den schwulen Paragraphen, das Verbot der gleichgeschlechtlichen Liebe, der 175er. Und so wurde ich immer gehänselt. Ach, 17.05. Also bis zum 175er. Habe ich gesagt, was wollt ihr von mir? Und das war natürlich Unsinn und so, aber ich habe das immer gerne gesehen bei den Jungs und Mädels vom Fernsehballett, wie die das konnten, auch die Männer. So, das war gar nicht in mir, in der DNA drin, sich so zu bewegen. Und das war groß, so ein bisschen Staging und so, ja, und sportliche Bewegung, aber nicht so. Und die Mädels, das war einfach toll anzuschauen, aber war nicht in mir. Und deswegen wusste ich, du kannst dich nur veräppeln da und insofern hat das wunderbar funktioniert.
Aber ich glaube, das ist auch eine Stärke von dir, ne? Deine Autobiografie heißt alles außer Tanzen. Also diese Selbstironie, sich auch selbst auf die Schippe nehmen und am Ende halt unterhaltsam sein. Bist halt Unterhaltungskünstler.
Das war so beim Kochen, werde ich auch nie vergessen. Da war ich natürlich ein Dilettant und habe natürlich das mich selber verarscht. Und da haben dann auch der Lafer, die haben sich kaputt gelacht. Oder Biolek, eine der letzten Sendungen, wo er schon so mundvoll war und gar keinen Bock hatte, so richtig mehr zu reden, haben die mich reden lassen. Und ich wusste schon, vorher gesagt, von wegen, wenn er so, interessant, wenn er probiert, interessant, dann weißt du, ist es scheiße auf gut Deutsch. Und mein Essen war ja auch wirklich furchtbar, ist auch nicht mal gelungen da in der Sendung. Und dann kam der legendäre Moment, wie er es probierte, interessant. Das war natürlich wunderbar. Aber das waren so Sachen, die Leute haben sich schrecklich gelacht und das fanden die auch gut. Heute ist ja mehr so, sie gehen ja auch mehr hin bei Let's Dance und holen mehr Leute, die doch ein bisschen tanzen können. Das soll das um Tanzen gehen. Und genauso beim Kochen eben auch, gibt's ja diese Kochenprofis und so weiter. Aber das finde ich auch wieder, wenn du selber zuschaust, wenn da alle was können und besser sind als du selber, dann ist das ja auch langweilig, ne?
Und dann kannst du es ja nur mit Selbstironie.
Ja.
Musst du halt ja die anderen Stärken ausspielen. Eine Stärke, das haben wir ja nun gerade gehört, ist ja, dass du ein begnadeter Stimmenimitator bist. Und
das habe ich immer gerne gemacht. Das war einfach, hat sich so ergeben, dass ich einfach so, der Boris und so, ne, Bruce Becker und so. Da hat mich dann irgendwann gesagt, bevor ich immer ansage, nächste Lied und ich habe dann Howard beobachtet, wie früher, ich frag mich immer, was soll er, den Howard Carpendale und so richtig toll, ne? Und habe den auch mal nachgesungen in der Hitparade. Das hat dann nach Druckbands gab's dann den Piet Weyrich, der Regisseur war, und da war Howard nicht da bei der Generalprobe und hatte diesen Titel Und wie weit willst du gehen, darauf kommt es an, und dann macht er immer so die Handbewegung so vors Gesicht und so weiter. Und da habe ich gesagt, und da haben die gesagt, ja, wollen wir den Titel auslassen? Nee, aber ich sing den mal. Und da haben sie sich weggelacht, haben es aufgenommen und haben es Howard vorgespielt. Kann man nachher, traten mir in den Arsch. Also, aber so spaßig, ne? Das war schon lustig. Und ich freue mich richtig toll. Und so, ne?
Und wenn man deine Autobiografie durchblättert, man stellt fest, du hast wahnsinnig viele Prominente im Laufe deiner Zeit getroffen. Entweder ja, zusammengearbeitet oder eben so getroffen. Auch, ich glaube, gerne mal in einer Bar gesessen und ein Bierchen getrunken.
Sehr.
Welche Begegnungen sind dir so besonders in Erinnerung geblieben? Was sind so Leute, wo du denkst, boah, den getroffen oder die kennengelernt zu haben, das war schon richtig toll?
Das waren natürlich einige, muss ich sagen. Frank Elstner war ein toller Mann, er lebt ja noch, also, aber in der aktiven Zeit haben wir ja auch mal 14 Tage Wetten, Spaß zusammen gemacht da in Sixdorf und so weiter. Dann Rudi Carrell, toll, wir haben einen Witzabend gehabt, toll, Rudi Carrell, super toll, wir schon mal umwagen, schon toll, und da haben wir Witze erzählt und waren beide in Bestform, und der Klaus Hofsitz, noch der Bundestrainer von Steffi Graf damals von der Tennismannschaft, hatten wir den Spaß. Zum Schluss flogen Tische, Stühle in den Pool. Also es war schon sehr, sehr spaßig, muss ich sagen. Und dann natürlich, werde ich nie vergessen, bei der zweiten Hitbar, da sitze ich am Tisch in der Todeszelle im Schweizer Hof. Todeszelle, weil da immer gut gebechert wurde und so weiter. Das war die Bar vom Schweizer Hof. Da war dann ein großer Treffpunkt nach den Sendungen. Und da sitze ich am Tisch und da waren bei der Hitbar einen Probentag, saß plötzlich da Peter Frankenfeld, muss man natürlich jungen Menschen erklären. Das war einer der größten Showmaster, die wir hatten. Kuhlenkampf und er, später auch natürlich Thomas Gottschalk. Und der saß da mit Wim Tölke und ich war am Tisch mit den beiden. War natürlich, ich war stolz wie Bolle. Es gab natürlich kein Handy, mal schnell was aufnehmen, muss
kein
zeigen. Ging, gab es natürlich damals 73 nicht. Und hätte am liebsten meine Mutter angerufen, stell dir mal vor, wie ich hier sitze und so, aber noch mit Wellscheibe und so. Und dann hat der Frankenfeld, der immer auf der Bühne war, also auch privat, hat mich damit mit Kartentricks verarscht und hat gesagt, hat mich als Opfer da auserkoren. Das war einfach lustig, das vergisst man einfach nicht, solche Sachen. Und dann natürlich viele, viele andere, was wunderbar waren, auch Kollegen halt. Ne?
Du sagst gerade, kein Handy, keine Selfies. Wenn ich das richtig gelesen habe, nach deinem ersten Hitparadenauftritt hast du, glaube ich, 30.000 Fanbriefe oder so bekommen. Also Wäschekörbe voll. Heute wären es wahrscheinlich eher 30.000 Kommentare auf Insta oder TikTok. Wie hat sich das verändert, so dieser Kontakt und dieses Verhältnis zu den Fans?
Na gut, damals war natürlich auch so, dass der Postbote kam ja nicht mit dem Fahrrad, aber da musste er ein Auto nehmen, weil der Kofferraum voll war, weil einfach die Autogrammadresse stand dann drin, Nordhorn damals. Und dann kam
die gingen nach Nordhorn?
Ja, die 4460 Nordhorn, da war der richtig eingeblendet. Ne? Und dann haben sie auch geglaubt, alle Künstler wohnen zusammen, weil Schallplattenfirma Hansa hatte öfter Leute drin und die hatten dann immer die Adresse von der Plattenfirma. Mhm. Und dann dachten die, oh, die wohnen alle zusammen.
Große WG.
Ja, so ungefähr. Und das hat sich natürlich total verändert. Medial, heute geht alle übers Internet, Social Media, von Instagram, TikTok, weiß der Geier, was alles gibt und so weiter. Wir haben ja schon künstliche Intelligenz erwähnt. Das hat sich natürlich gewaltig verändert und insofern schreibt ja keiner mehr. Aber damals war das wirklich unglaublich angesagt. Tausende von Briefen hat man Autogrammkarten besorgt und das war einfach eine andere Zeit. Die Fans triffst du heute bei Live-Gigs. Das ist das Geschäft geblieben. Live auf der Bühne, so wie jetzt heute in Esche, dass du beim Verein da singst oder hier im Kapitol im Oktober wieder hier in Nordhorn und natürlich auf anderen Bühnen. Das ist das Live-Geschäft. Da ist auch KI, geht nicht. Du musst dann selber antreten.
Also die persönliche Nähe, ja, das ist klar. Das, was zählt. Gehst du diese ganzen Social-Trends mit? Bist du auf Insta, TikTok jeden Tag aktiv und permanent das Handy in der Hand?
Gebe ich ehrlich zu, nein. Ich habe natürlich ein paar Leute, die das machen. Und die das auch besser können, weil man wird da nicht reingeboren, da musst du reingeboren sein. Die jungen Leute können das heute alles, weil sie einfach damit groß geworden sind. Ich halte mich da relativ zurück, aber natürlich mache ich das, was sein muss, bin ich dabei. Ständig auch irgendwelche Aufsager zu machen für Veranstaltungen, alles, das mache ich natürlich schnell beim, das habe ich auch natürlich inzwischen drauf. Aber ansonsten jetzt jeden Tag, auch ich, guck mal hier, ich habe jetzt ein grünes Hemd an, vorhin noch schwarz. Und das ist mir die Zeit zu kostbar und zu schade.
Aber die Nähe zu den Fans, die ist ja schon entscheidend, ne? Und so persönlich da zu sein.
Das ist ja, dass wir heute Autogrammkarten nehmen noch einige mit, aber meistens heute ein Selfie. Das ist ja nun mal so.
Was war so dein schönster Fan-Moment?
Ach, da gab es auch etliche, du. Das ist natürlich der Moment, wenn du irgendwas zu feiern hast, dass sie dich mitfeiern. Das ist immer das Schönste, muss ich sagen. Aber es gibt nicht den einen Moment. Das kann man schlecht sagen.
Aber hast halt auch viele sehr treue Fans, ne? Glaube ich.
Ja, natürlich sind da einige mit älter geworden, aber es sind auch viele junge nachgekommen, die das einfach toll finden. 100 Millionen Volt alleine, so ein Titel, der sehr poppig ist, hat man gemerkt, dass da viele junge Leute eingestiegen sind und dann auch das toll finden. Und das Schöne ist ja, mit den neueren Sachen bin ich auch beim Streaming sehr stark, bei Amazon und eben Spotify und so weiter. Da laufen wir mit Millionen Streams und das ist ja das ist die neue Währung heute. Und da musst du natürlich mitgehen, klar.
Und dadurch eben prominent bekannt bleiben in deinem Fall nicht werden,
natürlich.
Um dann bei den Konzerten zum Beispiel eben wieder die Hütte voll zu machen. Ne?
Da kommen dann die Leute und sagen, das wollen wir nochmal erleben und so weiter. Das ist natürlich heute auch nicht ganz einfach, weil es kommen international natürlich die ganzen Großen kommen nach Deutschland, weil sie gerne hier kommen. Da gibt es das gute Geld und die Leute zahlen das hier. Und deswegen gibt es ja auch solche Veranstaltungen wie Adele, 8 Tage in München an einem Ort, weil die weltweit anreisen. Taylor Swift, die räumen so viel Geld vom Markt. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Das aber ist
auch irre, ne? Also es ist nicht mehr so, dass der Fan zum Künstler, dass der Künstler zu den Fans kommt, sondern der sagt, ich bin hier, liebe Fans, kommt ihr mal zu mir.
Ne? Das sind natürlich auch ein paar Ausnahmen. Mhm. So was jetzt wieder passiert mit Céline Dion, weil natürlich jeder glaubte, die wird nie wieder auftreten. Jetzt kommt, ist sie in Paris und ein paar Millionen Vorbestellungen und 500.000 Karten gibt es nur, glaube ich, und so weiter. Das ist natürlich alles voll. Das sind so die großen Ausnahmen. Aber die Preise sind inzwischen auch abstrus, was da passiert, was die da haben wollen und so. Das ist wirklich zum Teil wirklich wie bei den Gehältern für Fußballspieler, das ufert langsam ein bisschen aus, ja.
Du hast gerade ganz viele prominente Namen so fallen lassen. Gibt's einen Künstler, eine Künstlerin, wo du sagst, boah, da würde ich gerne mal ein Duett singen. Das ist noch so eine offene Stelle, wo ich so denke.
Ja, da könnte ich jetzt rumspinnen natürlich, aber es real wäre gewesen, mal mit Udo sowas zu machen. Udo Jürgens, den ich immer toll fand. Und da war ich im ersten Konzert, Udo 70 damals, wo eine Stinkbombe geflogen ist in der Wirsheimshalle in Lingen. Habe ich später in der Sendung auch gefragt, wir hatten öfter Kontakt und ich war bei hinter der Bühne, auch mal in Konzerten, wo er massiert wurde, in der Pause und so weiter. Wir kannten uns gut. Und Udo sagte, ja, sowas vergisst man ja nicht, sagt er. Da wurde er 25 Minuten unterbrochen. Mireille Mathieu fand ich als Sängerin immer grandios und habe Céline Dion in der Waldbühne auch gesehen. Also bin da gerne mal hingegangen und habe da gerne mir Sachen angeschaut. Das ist toll, aber jetzt zu sagen, Duett, wenn du sowas machst wie mit Ivan Shear habe ich gemacht, Du gehst fort, wunderbar. Mit Olli Lenders aus Dallas damals, heute habe ich an dich gedacht, was ein großer Erfolg war. Jetzt im Moment gestreamt jeden Monat 50, 60.000 Mal. Du hast mich einmal zu oft angesehen mit Sonja Liebing, das läuft wie blöd, das ist bei 40, 50 Millionen Streams. Das sind natürlich tolle Sachen und da würde ich sagen, ich habe jetzt wieder eins im Auge, vielleicht sogar mal gucken, mit wem.
Ja, das wäre natürlich meine nächste Frage. Du bist 73, da könnte man es ja so allmählich mal lang, ein bisschen ruhiger angehen lassen.
Ja, wir machen jetzt, ich verabschiede mich jetzt heute und dann mache ich 10 Jahre Abschied.
Ja, genau. Also dann Tourkalender für dieses Jahr ist jedenfalls schon ganz schön voll. Also ja,
nächstes Jahr machen wir eine richtige Tour zum Jubiläum, 55 Jahre Bernhard Brink und 35. Geburtstag, glaube ich, war es. Ja, und also auf jeden Fall gibt viel zu tun. Warten wir das Jahr nicht ab.
Also kein Bock auf Rente.
Es wird der Zeitpunkt kommen, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, das natürliche Ende kommt, aber noch geht's mir gut und ich habe noch Bock drauf und es macht noch Spaß, auf der Bühne zu stehen. Also ich mache es nicht fest an einem Tag oder an einem Datum.
Bernhard, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Das war's schon.
Du hast mir 4 Stunden versprochen.
Habe ich das? Ich glaube, es war eine Dreiviertelstunde. Das ist schon ganz schön viel. Wir könnten noch ewig weiter quatschen, aber ich glaube, es war sehr kurzweilig. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
Ich danke.
Und weiterhin ganz viel Erfolg für den Nordhorner Jungen.
Dankeschön. Bis dann.
Das war Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Neue Episoden gibt's alle 4 Wochen auf gn-online.de/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.